SRF 2 Kultur.
Korruption, Diktatur und soziale Ungerechtigkeit bekämpfen, das hat Kosta Gavras in seinen Filmen immer wieder thematisiert. Er ist einer der prominentesten Filmemacher seit den 60er Jahren. Jetzt feiert Kosta Gavras seinen 80. Geburtstag. Es gratuliert Filmredaktorin Brigitte Hering.
80 wird Kosta Gavras, aber der Filmemacher setzt sich noch nicht zur Ruhe. Erst kürzlich sagte er in einem Interview, Widerstand liege in seiner Natur, schließlich sei er Grieche. Kosta Gavras, der seinen Namen mit einem Bindestrich schreibt, wurde in Griechenland geboren, der Wiege der Demokratie. Als junger Mann verließ er Griechenland, nunmehr eine Militärdiktatur, und studierte in Frankreich Filmregie. Er besuchte die renommierte Filmschule École des Hautes Études Cinématographiques. Und bereits 1969 ergatterte der erst 36-Jährige einen Oscar. Für seinen auch heute noch bekanntesten Film Set. Kosta Gavras erzählt darin von den Hintergründen der griechischen Militärdiktatur und thematisiert den Mord an einem griechischen Oppositionellen. Seither kümmert sich Kosta Gavras um dreckige Geschäfte. Menschenrechtsverletzungen, Korruption, Diktatur, soziale Ungerechtigkeiten. Seine Filme sind immer hochpolitisch. Auch sein letzter Film, Le Capital, der 2012 herauskam, handelt von Missständen. Es geht darin um Aufstieg und Fall eines Finanzhais. Kosta Gavras spart nicht mit Kritik an einem kapitalistischen System, das völlig aus den Fugen geraten ist. Fast 40 Jahre und über 20 Filme liegen zwischen Set und Le Capital. Und auch wenn sich Kosta Gavras als Widerstandskämpfer treu geblieben ist, er ist nicht blind. 2008 im Rahmen einer Masterclass in Zürich sagte er, es sei heute viel schwieriger als früher, politisch zu sein. Bis zum Ende der Sowjetunion sei die Welt einfach zweigeteilt gewesen und man habe automatisch die eine oder andere Position vertreten.
Les choix aujourd'hui, ils sont politiques sur le plan un peu plus large, ils sont beaucoup plus difficiles. À l'époque, c'était beaucoup plus net. Jusqu'à la chute de l'Union soviétique au début des années 90, le monde était divisé à deux blocs et on prenait position presque automatiquement pour un bloc pour l'autre. Mais c'était un esprit général.
Heute sei alles viel komplizierter mit den Finanz- und Umweltkrisen. Man merkt das auch den Filmen des Regisseurs an. Sie sind nicht mehr so bissig wie früher. Wohl eher wegen der komplizierteren Zustände als wegen Altersmilde. Der politische Filmemacher Kosta Gavras zieht heute ein äußerst skeptisches Fazit seiner Arbeit. Er könne die Welt mit Filmen nicht verändern, sagt er. Er müsse vielmehr darauf achten, dass die Welt nicht ihn verändere. Vielleicht lehnte er auch deshalb das Angebot aus Hollywood ab, die Regie des Paten zu übernehmen. Lieber kümmert sich Kosta Gavras, auch mit 80 noch, um die politischen Zustände und Krisen in Europa.
Christa Wolf, die prägende Autorin aus dem Osten Deutschlands, ist im Dezember 2011 verstorben. Zum ersten Todestag ist bei Suhrkamp, ihrem Verlag, posthum eine letzte Erzählung erschienen. August. Die Verfasserin hat sie am 28. Juli 2011 an ihrem 60. Hochzeitstag ihrem Mann, dem Autor und Verleger Gerhard Wolf, gewidmet. Gleichzeitig ist ein Hörbuch mit integraler Lesung von August sowie sehr persönlichen Anmerkungen von Gerhard Wolf im Audioverlag herausgekommen. Diese Produktion wurde eben mit dem Deutschen Hörbuchpreis 2012 ausgezeichnet. Literaturredaktor Hans-Ulrich Probst stellt Text und Hörbuch vor.
Wir sind in den Jahrzehnten ineinander gewachsen, schreibt Christa Wolf in ihrer Widmung für Gerhard. Und zuvor, was soll ich dir schenken, mein Lieber, wenn nicht ein paar beschriebene Blätter? Und weiter, ohne dich wäre ich ein anderer Mensch. Aber, das weißt du ja, große Worte sind zwischen uns nicht üblich. Nur so viel, ich habe Glück gehabt. Ja, die großen Worte sind ganz unüblich zwischen diesem außerordentlichen Schriftstellerpaar. Die nüchtern liebevollen Worte nach 60 Jahren Ehe umso bewegender. Und vom Glück handelt auch die autobiografische Erzählung August. Der Protagonist taucht schon am Ende von Wolfs großer Romanrecherche Kindheitsmuster von 1976 auf. Er ist dort ein 8-jähriger, tuberkulöser Waisenjunge, der 1945 in einem zur provisorischen Lungenheilstätte eingerichteten mecklenburgischen Schloss, der dort auf die doppelt so alte Nelly, alter Ego von Christa Wolf, trifft. Die ist zwar auch krank, geht aber dem Pflegepersonal bei der Betreuung der Kleinen und Kleinsten zur Hand. Und der kleine August verliebt sich in Nelly, hoffnungslos natürlich, aber mit zärtlichen Momenten. Jahrzehnte später nun erinnert sich der gerade vor der Pensionierung stehende August während seiner letzten Fahrt als Buschauffeur mit vergnügten Touristen zwischen Prag und Berlin unterwegs, erinnert sich August an die Wochen und Monate in der TB-Klinik, in der viel gestorben wurde, weil es an fast allem fehlte. Und August lässt die Begegnung mit Lilo, wie Christa Wolf Nelly hier heißt, lässt diese Begegnung nochmals wieder aufleben und er sieht mit Dankbarkeit auf sein Überleben und auf sein Leben zurück, indem es so etwas wie Glück gegeben hat. Das Gedächtnis, die Gefühle, das sind die Themen, welche Christa Wolf in ihrer wunderbar schlackenlosen Prosa umkreist, mit souveräner Handschrift unaufgeregt ins Herz treffend. Diese schmale Erzählung, wenige Monate vor ihrem Tod in einem Zug geschrieben, August zeigt noch einmal, warum Christa Wolf so viele Leser und vor allem auch Leserinnen fand und findet. Und in der integralen Hörbuchlesung von Dagmar Manzel trifft die Sprecherin den verhaltenintensiven Tonfall der Autorin punktgenau. Ein Glücksfall, wie auch die erhellenden ergänzenden Ausführungen von Gerhard Wolf. Hören Sie zum Schluss ein kurzes Textbeispiel. Das fünfjährige Hannelörchen ist seinem Leiden erlegen und die Kinder trauern zusammen mit der 16-jährigen Lilo, wie der alte August sich entsinnt, während er auf Berlin zusteuert.
August erinnert sich, dass am Abend, als das Hannelörchen gestorben war, die Lilo den Kindern kein Lied zur guten Nacht sang. Stumm saß sie wie immer auf seinem Bett, und er fragte sie leise, dass die anderen es nicht hörten, »Bist du traurig?« Und die Lilo sagte leise, »Ja.« Und August spürte, und er spürt es bis heute, dass er der Lilo niemals näher kommen würde als in dieser Minute. Und er lernte, dass Trauer und Glück miteinander vermischt sein können. Er überlegt, während er in Richtung Alexanderplatz fährt, ob er in seinem späteren Leben noch ein Beispiel für diese Lehre erfuhr. Es fällt ihm keines ein. Vielleicht hat er das Wichtigste für sein ganzes Leben so früh gelernt, mit Hilfe einer Person, für die er etwas empfand, für das er keine Worte wusste. Auch heute, so viele Jahre später, würde er das Wort dafür nicht aussprechen, nicht einmal in Gedanken.
Dagmar Manzel las einen Auszug aus der posthum veröffentlichten Erzählung August von Christa Wolf. Der Text ist bei Suhrkamp, das Hörbuch im Audioverlag erschienen. Ein Buchtipp von Hans-Ulrich Probst. Der Winter hat sich in den letzten Tagen eindrücklich zurückgemeldet und wer jetzt rausgeht, hört Schnee. Bloß, wie hört sich das eigentlich an? Ist die weiße Decke draußen einfach still oder klingt sie crunchy, knirschend, flockig? Meine Kollegin Elinor Landmann hat sich darüber mit einem Geräuschemacher unterhalten.
Amadeus Bodis, Sie sind Schauspieler und Geräuschemacher. Sie machen Filmbilder perfekt durch Klangspuren, die Sie auch künstlich erzeugen. Wie macht man das Geräusch von Schnee?
Ja, das kommt ganz auf den Schnee an. Der hört sich ja recht unterschiedlich an. Wenn es gerade so anfängt zu schneien, dann hört man ja eigentlich fast gar nichts. Wenn dann so eine kleine Schneeschicht liegt, dann fängt es an zu knirschen. So ganz weich zu knirschen. Und
technisch, wie löst man das? Gibt es da einen Trick?
Technisch lösen wir das mit einem Säckchen mit Kartoffelmehl, ein Stärkemehl.
Und was macht man mit diesem Stärkemehl?
Das drückt man zusammen. Und das hört sich genauso an wie frischer Schnee.
Das ist dann das Geräusch von Schritten auf dem Schnee?
Genau, wenn der Schnee zusammengedrückt wird. Manchmal ist aber die Beschaffenheit vom Schnee auch ganz anders. Da kann zum Beispiel Matsch dazukommen. Dann müssen wir natürlich mit anderen Mitteln, da möchte ich jetzt aber nicht so ins Detail gehen. Wenn der Schnee dann friert oben, dann hört sich es eben so ein bisschen fester an, also crunchy. Da arbeiten wir dann mehr mit Kies und solchen Sachen.
Was ja eigentlich eigenartig ist, ist, dass der Schnee so ganz alleine gar nicht klingt. Der ist ja einfach still, oder gibt's da auch einen Klang?
Sagen wir mal so, die Akustik verändert sich ja, wenn Schnee liegt. Es wird ja alles viel ruhiger, weil der Schnee schluckt.
Wie macht man das? Wenn man so ein Feld, ein beschneites Feld jetzt, Geräusche dazu machen müsste, was macht man da?
Also die einzige Möglichkeit, die wir haben in der Tontechnik, ist, dass man eben die Geräusche völlig ohne Hall aufnimmt, also ganz trocken, das heißt im Zelt, sagen wir dazu. Da darf überhaupt keine Schallreflexion mehr dazukommen.
Wenn ich Sie richtig verstehe, Herr Bodis, dann ist unser Ohr da ziemlich genau.
Ja, unsere Ohren sind überhaupt sehr genau, also was die Ortung angeht. Und aufgrund der Reflexionen machen wir ja unser akustisches Bild. Also da wissen wir ja genau, sind wir in einem großen Raum, in einem kleinen. Kommt von irgendwo eine Reflexion, es steht da ein Gebäude, zum Beispiel ein einzelnes oder so.
Das heißt, Sie als Geräuschemacher, Sie müssen aufpassen, dass Sie kein Detail, ich sag's mal grob, versauen.
Das ist richtig, wobei ich sagen muss, insgesamt gehe ich sehr intuitiv vor, wenn ich Geräusche mache. Ich berufe mich auf mein akustisches Gedächtnis.
Wenn Sie jetzt Geräusche machen für einen Film, in dem Schnee vorkommt, greifen Sie dann eher auf künstliche Geräusche zurück oder auf Archivmaterial oder versuchen Sie Originaltöne zu verwenden? Wie gehen Sie da vor?
Unsere Aufgabe als Geräuschemacher ist es ja, synchron zum Bild Geräusche herzustellen. Und insofern ist es sinnvoll, hier mit künstlichen Dingen zu arbeiten, also eben dieses Kartoffelmehl einzusetzen. Da hatte ich jetzt zum Beispiel den Film wie Zwischen Himmel und Erde, wo die letzten 20 Minuten nur im Schnee spielen. Also es spielt in Tibet und es ist hauptsächlich in der Schweiz gedreht, in den Schweizer Alpen. Da habe ich sämtliche Schritte, wir sagen immer am oberen Mikro, am Tischmikro gemacht, weil das Säckchen dann oben liegt, weil man da detaillierter noch vorgehen kann. Ich glaube, 12 Leute gehen da ständig nur durch tiefen Schnee.
Eine sorgfältige Arbeit am oberen Mikrofon. Wie kann man denn da variieren mit diesem Säckchen? Sie sind damit beschäftigt, die Klänge von 12 Leuten im Schnee wiederherzustellen. Dann klingt ja jeder Schritt auch irgendwie anders, oder?
Ja, genau, das ist ja das Geheimnis. Deswegen arbeiten wir nicht mit Archivmaterial, das würde man sehr bald hören. Indem ich diese Geräusche händisch herstelle, klingt natürlich jeder Schritt anders.
Wie man Schnee zum Klingen bringt, Auskunft gegeben hat der Geräuschemacher Amadeus Bodis. Gami Claudel, sie war Bildhauerin und die Geliebte Rodins. Und Gami Claudel, sie ist eine der berühmtesten Rollen der Schauspielerin Isabelle Adjani. 1988 hatte ihr Film Camille Claudel an der Berlinale Premiere. Und genau 25 Jahre später, konkret gestern Abend, hatte an derselben Berlinale ein neuer Camille Claudel-Film Premiere. Dieses Mal mit Juliette Binoche. Aus Berlin berichtet Michael Sennhauser.
Der Film des Belgiers Bruno Dumont spielt im Kriegsjahr 1915 und Juliette Binoche ist eine verhaltene, verzweifelte Camille Claudel, die aus dem Irrenhaus bei Avignon einen heimlichen Brief an Henriette Thierry schreibt.
Ma chère Henriette, c'est de bien loin que je vous écris. Depuis le jour où j'étais enlevée de chez moi par la fenêtre, j'ai bien essayé souvent de communiquer avec vous. Pas moyen, je suis surveillée la nuit comme le jour, comme une criminelle. J'ai été internée d'abord à Villers-Évrard, puis sous prétexte de la guerre, on nous a transportés ici à Montverg, près d'Avignon.
Liebe Henriette, seit dem Tag, an dem mich durchs Fenster aus meiner Wohnung entführt hat, werde ich hier überwacht wie eine Kriminelle.
Inutile de vous raconter ce que j'ai souffert depuis que j'étais arrachée de mon atelier pour être enfermée dans ces horribles maisons. Paul me fait savoir qu'il vient samedi. Je ne désespère pas de sortir un jour d'ici. Recevez, chère Henriette, mes bien sincères amitiés pour vous et vos chers enfants.
Ich muss Ihnen nicht sagen, was ich leide, seit man mich aus meinem Atelier verschleppt hat, um mich hier einzusperren. Paul hat angekündigt, er werde mich am Samstag besuchen. Aber ich fürchte, ich komme hier nie mehr raus. Paul ist Gamis Bruder, der Dichter Paul Claudel. Und auf seinen Besuch freut sie sich, während wir als Publikum mit ihr mitten in ihrem elenden Alltag in der Anstalt stecken. Regisseur Dumont hat mit realen geistig Behinderten gedreht, was dem Film eine extrem eindringliche Doppelbödigkeit verleiht. Die Vergangenheit der einstigen Schülerin und Geliebten des Bildhauers Auguste Rodin erschließt sich aus ihren Bemerkungen, ihrer Angst, vergiftet zu werden, und so wie Juliette Binoche das spielt, schwingen Verzweiflung und Paranoia mit und die Unsicherheit bleibt, ob sie von ihrer Familie entsorgt wurde oder tatsächlich nicht mehr zurechnungsfähig ist. Wie anders spielte das vor 25 Jahren Isabella Gianni, die Juliette Binoche der 80er Jahre. Ihre Gami Claudel im Kostümdrama von Bruno Nuiten war ganz unzweideutig die Künstlerin, das Genie, welches durch Neid und Missgunst in den Wahnsinn getrieben wurde und vom Verrat durch den damals von Gérard Depardieu gespielten Rodin.
Je suis Camille Claudel, et si vous l'ignorez, je saurais vous l'apprendre. Quel orgueil!
Là où elle est violente, ce n'est que parce qu'elle est passionnée.
Ma sœur est un mystère en pleine lumière.
Mademoiselle Claudel, l'élève de Rodin, Mademoiselle Claudel fait du Rodin, Mademoiselle Claudel ramasse les miettes du verre pour les fourrer ensuite dans sa culture. Et c'est ça que tu as laissé faire, c'est ça que tu as laissé dire!
Bruno Dumonts Camille Claudel 1915 kommt ohne große Gesten und dramatische Szenen aus. Juliette Binoche wirkt absolut wahrhaft mitten unter ihren geistig behinderten Schauspielerkollegen und sie geht einem damit sehr nahe. Und sie wird einem wohl ähnlich intensiv in Erinnerung bleiben wie die seinerzeit von Isabella Gianni gespielte Kunstfurie.
Meint unser Filmredaktor Michael Sendhauser. Seit Wochen beschäftigt die Causa Suhrkamp die Gemüter. Es streiten sich die beiden Eigentümer und das dermaßen heftig, dass jetzt ein Gericht entscheiden muss, ob der traditionsreiche Verlag aufgelöst wird. Man ist sich einig, beim Streit um Suhrkamp geht es auch darum, ein Stück deutsche Geistesgeschichte für die Zukunft zu bewahren. Und dennoch, Suhrkamp-Chefin Ulla Unselt-Berkewitsch und ihr Kontrahent, der Hamburger Medienunternehmer Hans Barlach, die beiden können definitiv nicht miteinander. Der Gerichtstermin ist heute. Ob die Justiz den gordischen Knoten um Suhrkamp lösen kann? Ich habe mich darüber mit einem Kenner der deutschen Literaturszene unterhalten, mit Rainer Moritz, dem Leiter des Literaturhauses in Hamburg. Und ich habe ihn als erstes gefragt, brauchen die beiden Streithähne Ulla Unselt-Berkewitsch und Hans Barlach nicht eher einen Psychiater als einen Richter?
Zumindest scheint es allmählich so. Die beiden haben sich, das kann man mit Gewissheit sagen, lange Zeit unterschätzt. Und dieser Gerichtstermin, das hat natürlich damit zu tun, dass beide sich unterschätzt haben und sozusagen auch sich ignoriert haben. Und in der Tat, wenn man die Interviews der beiden in den letzten Monaten verfolgt hat, hat man das Gefühl, dass das Gericht ja vielleicht gar nicht zu einer Entscheidung kommen wird, sondern dass die beiden miteinander auskommen müssen. Ob das allerdings gelingen wird, das steht in den Sternen.
Ja, was bedeutet es denn, wenn die Zukunft eines der wichtigsten deutschen Verlage von einem Gericht bestimmt wird? Das ist doch eigentlich eine Bankrotterklärung, oder?
Das ist ein sehr, sehr merkwürdiges Phänomen. Das ist die Verlagslandschaft im deutschsprachigen Raum auch nicht gewöhnt. Und man kann vielleicht auch deshalb erklären, warum der Literaturbetrieb, warum viele Autoren und viele Feuilletonisten so erschreckt darauf reagiert haben. Das hatte man nicht nur nicht erwartet, sondern man findet es auch immer noch unwürdig, dass ein Haus wie Suhrkamp sozusagen vor Gericht nun stehen muss und eventuell vor Gericht sogar das Fallbeil über Suhrkamp gefällt wird.
Rainer Moritz, was ist eigentlich des Pudels Kern dieser Auseinandersetzung? Um was geht es?
Ich glaube, es hat in der Tat zu tun, dass zwei zusammen sind, die berühmten 61% der Familienstiftung, die 39%, die Herr Barlach trägt. Und Herr Barlach hat ja in der Vergangenheit immer schon gezeigt, dass er offensiv vorgehen will. Man weiß ja bei ihm bis heute nicht genau, geht es wirklich darum, dass er den Verlag führen will? Das kann er sicherlich nicht, das hat er in Interviews ja auch gesagt. Oder geht es ihm schlichtweg ums Geld? Will er sozusagen den Preis höher handeln? Es sind ja auch Summen im Raum, die weit auseinanderklaffen. Auch das spricht nicht unbedingt dafür, dass man sich schnell einigen wird, weil das, was Herr Barlach für die Suhrkamp-Anteile vermeintlich zahlen will, das, was Suhrkamp für die Barlach-Anteile zahlen will, da sind sehr, sehr große Unterschiede, Millionenbeträge, Unterschiede vorhanden. Also es ist bei Herrn Barlach sehr schwer zu unterscheiden, was er wirklich will. Bei Frau Berkewitsch ist die Sache klar, sie hat ihren Kontrahenten unterschätzt, sie hat gehandelt in der Vergangenheit, als gäbe es ihn nicht. Und nun muss sie einsehen, schweren Herzens, dass es ohne Herrn Barlach nicht geht, dass sie sich auf irgendeine Weise, egal wie der Richterschluss ausfallen wird, einigen muss.
Egal welcher Entscheid heute im Gerichtssaal fällt, der Ruf des Verlags Suhrkamp, ist der nicht eh schon kaputt durch die monatelangen Querelen?
Es ist zumindest eine denkbar ungünstige Situation. Natürlich stehen alle Autoren, alle Wissenschaftler, das haben ja die Erklärungen der letzten Wochen gezeigt, auf Seiten der Verlegerin. Peter Handkes berühmtes Wort vom Unhold, Hans Barlach hat die Runde gemacht. Manche Autoren haben sich auch in größter Naivität geäußert, weil das ökonomische Dastehen des Verlages immer wieder ignoriert wird. Darum geht es schließlich auch. Also das ist eine Schädigung des Verlages natürlich, aber nichtsdestominder, der Verlag steht, was das Programm angeht, bei der Ökonomie sieht das sicher anders aus, sehr gut da. Er hat hervorragendes Programm im Bereich der Belletristik, vor allem im Bereich der Wissenschaft, gönnt sich Dinge, Editionen, Briefeditionen, Werkausgaben, die andere Verlage schon lange nicht mehr machen, auch Lyrikbände. Also das Renommee hat sicherlich gelitten und es steht natürlich jetzt für die Zukunft in der Tat das große Fragezeichen, werden Autoren noch weiter zu Suhrkamp kommen, werden Agenten weiterhin diesem Verlag vertrauen, von dem man gar nicht weiß, wer ihn in ein paar Monaten, in einem Jahr führen wird.
Viel Geschirr ist zerschlagen worden jetzt in dieser Auseinandersetzung. Wagen Sie eine Voraussage, wie das Ganze ausgeht?
Ich glaube, dass keiner wirklich den Willen hat, dass der Verlag zerschlagen wird. Ich denke, dass es doch zu einer Zusammenkunft kommen wird. Beide haben ja Signale durchaus gegeben, dass man sich zusammensetzen will, dass man die vermeintlich unüberbrückbaren Differenzen zumindest bereden will. Aber es ist ganz unsicher, was dabei herauskommt, weil niemand weiß, wer will sozusagen wirklich so weit gehen, dass der Verlag am Ende in der Tat zerschlagen wäre. Und das wäre nicht nur ein Schaden für Suhrkamp, für Herrn Barlach, für alle, sondern vor allem auch für die deutschsprachige Literatur.
Einschätzungen von Rainer Moritz, Leiter des Hamburger Literaturhauses, zum Streit um den Suhrkamp Verlag. Rote Köpfe in Ungarn. Dort sind die Studentenunruhe neu aufgeflammt. Seit Dezember protestieren Studierende und Schüler gegen neue Hochschulgesetze, welche Studiengebühren und sogenannte Knebelverträge vorsehen. Seit Anfang Woche sind die Proteste wieder im Gang. In Budapest werden Hörsäle besetzt und für heute sind große Demonstrationen geplant. Über die Verschärfung der Lage berichtet ARD-Kollege Stefan Oschwatt.
Wir lassen es nicht zu, wir lassen es nicht zu, rufen Studenten, Schüler und ihre Eltern in der Budapester Innenstadt. Es sind etwa 1000 Demonstranten. Anschließend besetzen sie 3 Hörsäle der renommierten Eötvös-Loránd-Universität. Es geht bei dieser Blockade darum, alle Studenten, Lehrer in diese Entscheidungen einzubeziehen. Da geht es um unsere Zukunft, auch um die der Universitäten, erklärt einer der Blockierer im Hörsaal. Worum geht es? Die nationalkonservative Regierung Orbán plant unter anderem Knebelverträge für Akademiker. Wer in Ungarn studiert, muss hinterher doppelt so lange in Ungarn arbeiten. Nur dann finanziert der Staat das Studium. Wer weggeht, muss zahlen. So will die Regierung Orbán den Braindrain verhindern, den Abfluss von Akademikern ins westliche Ausland. György Rubowski, Fraktionschef der Christdemokraten, die mitregieren, verteidigt die Regelung, die jetzt sogar Verfassungsrang bekommen soll. Wenn sie arbeiten und im Westen ein Vielfaches dessen verdienen, was man normal hier verdient, sollen sie bitte auch etwas von dem Geld zurückgeben. Denn die hier gebliebenen, die wenig verdienen, haben die Universitäten finanziert und ihr Diplom. Mir scheint es einseitig darum zu gehen, den Nutzen eines Diploms zum Nulltarif in die eigene Tasche zu stecken, statt solch einer Regelung. Das sehen die Studenten anders. Sie wollen nicht unter ein Staatsjoch, wie sie es nennen, und an einen Arbeitsmarkt gekettet sein, der keine Zukunft bietet. Wer als junger Arzt in Ungarn 500 bis 1000 Euro im Monat verdient, kommt in Deutschland auf das 4- bis 5-fache Gehalt. Warum also bleiben? Jedes Jahr verlassen mehr als 1000 junge Ärzte Ungarn, trotz vergleichsweise üppiger Gehaltserhöhungen und trotz weit verbreiteter Schmiergelder im Krankenhaus, die Patienten zahlen müssen. Diese Studentin sagt: Wenn jemand sein Diplom hat, soll man ihn ziehen lassen und machen lassen, was er will. Dass wir in dieser Lage hier bleiben sollen, wo es kaum Arbeit für Akademiker gibt, das ist schlicht nicht akzeptabel. Das sehen auch einige ungarische Juristen so. Sie glauben, dass die Arbeitspflicht für Akademiker in Ungarn gegen europäische Grundregeln der Freizügigkeit verstößt. Der nächste Konflikt mit Brüssel ist vorprogrammiert,
meint ARD-Kollege Stefan Oschwatt in Budapest.
Die Berlinale wird politisch. Schauspielerinnen und Vertreter der Deutschen Filmakademie führten gestern Solidaritätsaktionen durch für den im Iran verfolgten Filmemacher Jafar Panahi. Sein neuer, im Geheimen gedrehter Film feierte an der Berlinale Weltpremiere. Der Filmemacher durfte zur Premiere von Curtain Closed aber nicht aus dem Iran ausreisen. Jafar Panahi hat Berufsverbot, er bekennt sich offen zur iranischen Opposition und war 2010 zu 10 Jahren Haft verurteilt worden. Das Urteil wurde bisher nicht vollzogen. Auch Nachmachen ist Kunst. Die amerikanische Konzeptkünstlerin Elaine Sturdivant tut nichts anderes. In den 60er Jahren wurde sie mit Wiederholungen, man kann auch sagen Imitationen von Werken amerikanischer Pop-Art-Künstler wie etwa Andy Warhol bekannt. Und der Kunststatus dieser Appropriation Art ist nun noch einmal erwiesen. Sturdivant erhielt bereits 2011 den Goldenen Löwen auf der Kunstbiennale von Venedig und wird nun mit dem Kurt-Schwitters-Preis geehrt. Die nächtliche Beleuchtung von Städten bringt Vögel durcheinander. Amseln pflanzen sich in der Stadt früher fort als im Wald. So fasst das Max-Planck-Institut für Ornithologie in Radolfzell am Bodensee die Ergebnisse einer neuen Studie zusammen. Die männlichen Amseln werden durch die Lichtverhältnisse in Städten beeinflusst. Ihr Testosteronspiegel steigt, sie beginnen früher zu singen und sich zu mausern. Ob das den Amseln schadet oder nicht, das soll Ziel einer neuen Studie sein.
Der Mann war ein Faschist. Sein dichterisches Werk aber gehört seit Jahren zum US-amerikanischen Literaturkanon. Und die Übersetzung von Ezra Pounds Kantos ist Thema in den Feuilletons, Selinor Landmann.
Martin Ebel bespricht im Tagesanzeiger die komplette Übersetzung der Kantos. Sie stammt von Eva Hesse und es ist die erste vollständige deutsche Übersetzung dieses Werkes. Eva Hesse hat ein ganzes Übersetzerinnenleben lang daran gearbeitet. Heute ist sie 92 Jahre alt. Pounds Kantos gehören zum Kanon der englischen Literaturmoderne. Dass das Werk bislang nicht ganz übersetzt wurde, liegt, so Martin Ebel heute im Tagesanzeiger, an der Schwierigkeit der Verse, an der Heterogenität der Gedichte und an der politischen Biografie des Autors. Pounds war Faschist und hielt während des Zweiten Weltkriegs in Italien Propagandareden auf Mussolini. Martin Ebel berichtet von Pounds Antisemitismus und seiner nebulösen Wirtschaftstheorie. Ursprung allen Übels war für Pound der Wucher und den assoziierte er mit Juden. Die Widersprüche um Pound seien nicht aufzulösen und schwer auszuhalten, so Ebel heute im Tagesanzeiger und weiter, Zitat, Pound war in gewisser Hinsicht ein verbohrter Spinner, aber er war eine künstlerische Begabung von enormer Vielseitigkeit. Die Kantos sind Geschichtswerk, Autobiografie, eine Höllenfahrt und die Sprache pendelt zwischen Bibelstil und Slang. Eva Hesses Lebensarbeit als Übersetzerin lobt Martin Ebel in den höchsten Tönen, Zitat, die Übersetzung ist nicht etwa ein schwächerer Abglanz des Originals, sondern sie setzt eher noch einen drauf. Und die Ausgabe im Verlag Arche sei zudem mit einem hervorragenden Kommentar versehen.
Die erste komplette deutsche Übersetzung der Kantos heute im Tagesanzeiger. Und daneben spielt auch ein ziemlich alter Schunken eine Rolle in den Feuilletons.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung setzt ihre Serie »Die zweite Reihe« fort. Und heute berichtet Charlotte Klonk über ein Bild, das zwar wenig bekannt sei, aber dennoch großartig. Es geht um Claude Lorrains Landschaft mit Cephalus und Procris. Und das Bild zeigt eine Episode aus Ovids Metamorphosen. Das Ehepaar Cephalus und Procris versöhnt sich mit Hilfe der Jagdgöttin Diana. Vorausgegangen war ein Streit um Ehebruch und Untreue. Die Versöhnung findet in einer lichtdurchfluteten südlichen Landschaft statt. Ein Windhund guckt zu, den Hintergrund färbt ein zartes Abendrot. Und Charlotte Klonk meint, Zitat, der Blick in die beseelte Abendstille der Landschaft beschreibt den Frieden, den das Paar nun endlich wiedergefunden hat. Echos dieses kaum mehr bekannten Bildes aus dem 17. Jahrhundert spürt Charlotte Klonk in der englischen Malerei auf. Von Joshua Reynolds über den Landschaftsmaler Richard Wilson bis hin zu Thomas Gainsborough. In der Berliner Gemäldegalerie sind Bilder dieser Lorrain-Bewunderer zu sehen und Klonk regt eine Neuhängung an, damit, Zitat, auch das, was Claude Lorrains subtile Modulation von Licht und Farbe in seinen Bewunderern im 18. und frühen 19. Jahrhundert ausgelöst hat, wieder deutlich würde. Erst dann versteht man es bei seiner Landschaft mit Cephalus und Procris nicht mit dem Ende eines Films zu tun hat, sondern mit dem Anfang einer faszinierenden Reise in die Welt der Malexperimente und Sinneswahrnehmung. So elegisch also kann Kunstgeschichte sein, heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Hundert Sekunden Wissen.
Die Redewendung 0815 meint langweiliges Mittelmaß und wirkt oft vernichtender als eine fulminante Kritik. Wie kommt es überhaupt zu dieser Zahlenfolge und ist 0815 immer fade? Antworten von Angelika Schett.
Ausgerechnet ein Maschinengewehr steht Pate für diese abschätzige Redewendung, die in Deutschland, der Schweiz und Österreich gebräuchlich ist. Denn im Ersten Weltkrieg mussten deutsche Soldaten täglich eine monotone Übung mit dem Maschinengewehr 0815 absolvieren. Außerdem verfügte dieses Gewehr als erstes über einen genormten Kegelstift im Verschluss und der entsprach einem Standard, eben 0815. Mit den Jahren verlor dieses Kampfinstrument an Faszination. Während es 1908 noch bestaunt wurde als besondere Errungenschaft, galt es 1915 nur noch als uninteressantes Mittelmaß. Soweit die Ingredienzien zu 0815. Monotonie, Standard und komplett ohne Überraschung. Allerdings mischte 1954 die Romantrilogie mit dem Titel 0815 die deutsche Gesellschaft so richtig auf. 1954 war das Jahr, in dem kontrovers und mit Furor über die Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland debattiert wurde. Der Autor und ehemalige Wehrmachtsoffizier Hans-Helmut Kirst setzte sich in 0815 kritisch mit dem Thema Krieg auseinander. Was im damaligen Wirtschaftswunderland nicht so ganz passte, war man doch vor allem damit beschäftigt, die beschämende Vergangenheit aus dem Bewusstsein zu tilgen. Und doch wurde der Roman 0815 zu einem der ersten Bestseller in der Bundesrepublik, obwohl viele Buchhändler das Werk boykottierten. Stark für diesen Boykott machte sich übrigens Franz Josef Strauß, der damals als Minister für Sonderaufgaben der Regierung Adenauer amtierte. Die im Buch nachzulesenden Überlegungen eines Wehrmachtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg wie »Unser Ehrgefühl heißt Kriechen« und »Unser Charakter« äußert sich im Lecken von Stiefeln, stießen eben nicht flächendeckend auf offene Ohren. Also nicht alles, was 0815 heißt, muss 0815 sein.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.